Als ich Jugendlicher war, habe ich Familienfeiern gehasst. Ich erinnere mich nicht mehr an sehr viele Details. Ich weiß noch, es gab vorher Diskussionen mit der Mutti, was man so anziehen soll und darf. Und es gab immer viel zu essen. Und wir saßen dann meistens an einem großen Tisch und waren fertig mit Essen. Und dann haben die Älteren gequatscht und das vorrangige Thema war Gesundheit. Jeder hat über seine Krankheit erzählt und für Jugendliche ist das ein Thema, wo man nicht viel zum Gespräch beitragen kann und das war langweilig. Und ich muss sagen, ich komme jetzt langsam in ein Alter, wo ich zweimal Schwung holen muss, damit ich aus dem Sessel hochkomme und wo es hier zwickt und da zwickt. Und ich bin auch heute früh wieder gefragt worden, was macht deine Hüfte? Und ich habe gemerkt, also manche reden gern über Gesundheit. So, ich habe langsam Probleme und ich merke, ich bleibe jetzt selber am Tisch sitzen und erzähle von meiner Hüfte oder ich versuche, Mendes-Krankheit zu erklären und das ist ein gutes Gesprächsthema, das ist ergiebig und jeder fragt und man kann sich austauschen und das ist interessant und ich kenne die Medikamente mittlerweile, ich weiß von was die anderen reden und man kann schön diskutieren und streiten, welche Krankheit die schönere ist, das ist ein ergiebiges Thema und ich denke, das ist auch ein Thema, das ist nie erschöpft. Ich habe keine Angst, wenn keiner mehr nach meiner Hüfte fragt, dass ich dann nichts mehr zu reden habe. Ich habe ja noch eine andere Hüfte und andere Gelenke. Und das Neueste, was ich entdeckt habe, ich habe langsam Probleme mit meinen Augen. Meine Sehkraft lässt nach. Meine Frau, die sagt immer, wenn du Auto fährst mit den Kindern, geh mal zum Optiker und lass dich mal untersuchen. Und ich habe gedacht, das wäre ein gutes Thema für heute, für meine Predigt und die Bibel, die sagt mehr darüber, als man auf den ersten Blick vermutet. Und ich möchte heute über Augenprobleme reden und niemand kann sich sicher sein, dass er nie Probleme damit haben kann und auch in der Bibel haben viele Leute Probleme mit ihren Augen gehabt, selbst die Apostel. Und ich meine jetzt nicht in Paulus, wo manche Kommentatoren vermuten, dass der Fall im Fleisch, von dem er schreibt, dass das ein Augenleiden war, weil der an die Gemeinde in Galatien schreibt, ich weiß, dass ihr eure Augen ausgerissen hättet und mir gegeben hättet. Und irgendwo schreibt er auch mal, ich schreibe eigenhändig mit großen Buchstaben. Also ich rede nicht von Paulus, sondern ich rede von den anderen Jüngern, die mit Jesus zusammen waren. Zu denen hat Jesus mal gesagt, ihr habt Augen und trotzdem seht ihr nicht. Im Markus Kapitel 8, Vers 18 kann man das nachlesen. Das ist kurz nach dem Geschehen, als die Jünger mit angesehen hatten, wie eine große Menschenmenge oder zweimal sogar eine große Menschenmenge mit nur wenigen Broten und ein paar Fischen satt geworden sind. Und jetzt warnt Jesus die Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und irgendwie haben die gedacht, es geht wieder um Essen und haben sich Sorgen gemacht, wo kriegt man was her? Und da hat das Jesus gesagt, ihr habt was mit den Augen, ihr seht nicht richtig. Ihr macht euch Sorgen um Brot, um irdische Dinge. Ihr seid blind, ihr versteht nicht, ihr denkt noch immer in irdischen Maßstäben. Und ihr könnt schon an dieser einen Bibelstelle erkennen, es geht eigentlich nicht um unsere wirklichen Augen, es geht um unsere geistlichen Augen. Ich denke, die Augen von den Jüngern haben noch ganz gut funktioniert und trotzdem sagt Jesus, ihr seid blind, ihr seht nicht richtig, ihr seht nicht. Und in der Bibellesung heute früh, da haben wir auch etwas gehört und es ist euch vielleicht ein bisschen komisch vorgekommen, das klang ein bisschen düster, aber das ist etwas, was viele Propheten gesagt haben. Ihr habt Augen und trotzdem seht ihr nicht. Und wenn ihr euch erinnert, es wird ein bisschen erklärt, wie das zu verstehen ist, was das bedeutet. Niemand sucht Gott. Niemand fürchtet Gott. Sie haben alle die Wunder gesehen, aber keiner dankt dafür Gott. Das Volk hat ein abtrünniges Herz, sie sind ungehorsam und jeder geht seinen eigenen Weg. Und das ist, was der Prophet Jeremia als Blindheit bezeichnet. Ihr seid blind. Die Augen im Kopf funktionieren noch gut, trotzdem sehen und erkennen die Menschen nicht, was Gott geschaffen und getan hat für uns. Und auch als Paulus vor dem König Agrippa steht, da berichtet er, wie er die Christen verfolgt hat, und dann erzählt er, was er gesehen hat, als er blind war. Und er sagt da: Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Jesus war schon im Himmel, als er die Begegnung mit Paulus hier hat, und er sagt: Ich werde dir noch mehr zeigen, du wirst mehr sehen, und gehe zu den Heiden, um ihnen die Augen aufzutun. Er soll anderen helfen, sich zu bekehren und Gott zu erkennen, und sie sollen im Licht wandeln. Und wenn ihre Augen sehend sind, dann wird ihre Sünden vergeben. Und ein bisschen weiter, wenn wir ein bisschen weiter blättern, dann sagt Paulus weiter, und das ist noch ein interessanter Aspekt: Denn das Herz dieses Volkes ist hart, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen machen sie zu. Sie wollen mit den Augen nichts sehen, mit den Ohren nichts hören und mit dem Herzen nichts verstehen. Sie wollen sich nicht bekehren, dass ich sie heilen könnte. Das ist ein Zitat aus Jesaja, aber hier wird deutlich, das hat was mit Wollen zu tun. Das ist nicht, dass die nicht sehen können, sondern die wollen einfach nicht. Und dann kann Gott nicht heilen, er kann gar nicht helfen. Mit geistlicher Blindheit verhindern wir eine geistige Heilung. Und wenn wir das begriffen haben, dann erscheint es fast nebensächlich, alles aufzuzählen, was wir mit unserem geistlichen Auge erkennen können. Ich habe trotzdem ein bisschen was rausgesucht. Unser geistliches Auge, das lässt uns unsere eigenen Sünden erkennen. Es lässt uns unseren geistlichen Zustand erkennen, so wie Gott ihn sieht. Es lässt uns erkennen, all das, was zum Frieden dient. Und es lässt uns Christus als den Auferstandenen und als den Anfänger und Vollender des Glaubens sehen. Das ermöglicht alles unser geistlicher Blick. Und oft merken die Betroffenen nicht mal, dass sie blind geworden sind. Wir haben in der Bibelstunde heute früh schon das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea erwähnt. Und da sagt Jesus selber, er schreibt denen da: Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Das ist für mich ein bisschen erschreckend. Das ist eine ganze Gemeinde, das ist nicht eine Einzelperson, die blind war und die haben das nicht mitbekommen. Wenn die Gemeinde heute irgendwo in Deutschland existieren würde, da würden wir vielleicht neidisch auf die blicken. Es wäre vielleicht eine Gemeinde, die ein viel größeres, schöneres Gemeindehaus hätte als wir, und die hätten niemand gefragt um Unterstützung. Die wären vielleicht zahlenmäßig eine der größten Gemeinden in Deutschland und wir würden neidisch auf die blicken und die selber würden auch denken: Hey, wir sind eine ziemlich gute Gemeinde, und wir würden denken: Mensch, die hat Gott gesegnet, dass es denen so gut geht. Und die selber, die Geschwister in Laodicea, haben auch gedacht: Mensch, wir haben alles, wir sind reich, wir brauchen keine Hilfe von Geschwistern, wir brauchen keinen Rat, vielleicht wir brauchen nicht mal Jesus, ich weiß nicht. Aber Jesus hat ihn mit ganz anderen Augen gesehen. Und er sagt: In Wirklichkeit bist du elend, arm und blind, du brauchst jede Menge Hilfe. Und von den Gemeinden, an die eine Präsentscheibe geschickt worden ist, ist das die einzige Gemeinde, von der überhaupt nichts Positives gesagt wird. Obwohl die sich selber und wahrscheinlich auch andere so toll eingeschätzt haben. Wenn ihr auf euer Arbeitsblatt guckt für die Dienstagbibelstunde, da steht nur ein Minus bei der Gemeinde da. Und wenn die nicht anfangen zu sehen, dann wird es ein schlechtes Ende mit dem haben. Es ist ein ernstes Problem, wenn man was mit den Augen hat, mit den geistlichen Augen. Aber wenn das so schwer ist, zu merken, dass man blind ist, dass man das selber gar nicht merken kann, wie kann man sich davor schützen? Aber ich denke, so eine Blindheit ist nichts, was von heute auf morgen geschieht. Das ist ein schleichender Prozess und man kann das erkennen, dass man Schwierigkeiten hat und es hat Begleiterscheinungen, die man sehen kann. Vielleicht fängt ja so eine Blindheit damit an, dass man einen Fremdkörper im Auge hat. Im Matthäus-Evangelium, da lesen wir im Kapitel 7, Verse 3 bis 5, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wenn man sich einen Schiefer an den Finger einzieht oder so, ist das eigentlich kein großes Problem. Manchmal merkt man es gar nicht und wenn man es merkt, kann man einfach eine Pinzette oder eine Nadel nehmen, den rausbuddeln und vergessen. Selbst wenn man das nicht macht, irgendwann eitert der von alleine raus. Wenn man aber so einen Span im Auge hat, das ist schon ein ernsteres Problem. Also ich hatte mal, als ich noch auf Montage gefahren bin, einen Metallspan ins Auge bekommen und das war unangenehm. Das war beim Flexen und ich habe den nie wieder rausgekriegt. Und das ist mal freitags passiert und wir sind an dem Tag heimgefahren und ich habe das Auge hat gedreht und ich habe probiert, das immer rauszukriegen und naja, das ist mir nicht gelungen. Dann bin ich noch heimgefahren und die Autofahrt, das war eine Katastrophe. Das Auge hat getränt, ich habe alles verschwommen gesehen, ich habe ein paar Mal gehalten, habe dann hier in den Spiegel geguckt und habe den Span gesehen, habe den aber nicht rausgekriegt. Als ich dann zu Hause war, da habe ich mir rausgesucht, welcher Arzt Bereitschaft hat, habe mich schnell geduscht und bin zu dem Arzt. Der hat auch ein bisschen dran rumgedoktert und der hat den auch nicht rausgekriegt. So. Da hat mir dann ein paar Augentropfen gegeben, hat gesagt, es tut mir leid, du musst am Montag gleich zum richtigen Augenarzt gehen. Das scheint, da war noch heiß und da hat sich ein bisschen festgebrannt. Und naja, und ich hab, der hat den Uni rausgekriegt. Er hat mir Augentropfen mitgegeben und ich bin dann abends ins Bett und habe gedacht, Mensch, ich halte das nicht aus bis Montag. Ich konnte nicht schlafen, ich bin nachts ein paar Mal aufgestanden, habe im Spiegel geguckt und habe dran rumgewischt und getrieben und das ging auch einfach nicht raus. Aber als dann der Montag da war, da habe ich immer noch gemerkt, dass da was drin ist, aber ich habe mich an die Anweisung vom Doktor gehalten, nicht schreiben und nicht versuchen, den rauszumachen und mit den Augentropfen, das ging ganz gut. Das Auge war relativ trocken und der Zwang zu zwinkern war nicht da und dran rumzuwischen. Und das ging viel besser. Ich bin dann trotzdem zum Augenarzt gegangen, der hat mich dann rausgekriegt. Aber ich hatte mich relativ gut dran gewöhnt, ich habe mich damit abgefunden und ich habe meinen Zustand akzeptiert. Und ich denke, Jesus meint das in diesem Gleichnis auch. Er nennt die Leute Heuchler. Du bist der Heuchler. Das klingt nicht so, als hätten die gar nicht gemerkt, dass die was im Auge haben. Die haben das schon gemerkt. Aber die haben sich damit abgefunden. Die haben gedacht, ja, wenn meine Fehler, die werden gar nicht so gesehen, wenn schnell über die Fehler von anderen reden, auch wenn die kleiner sind. Dass wenn ich viel Lärm mache um so einen Splitter bei anderen, dann redet niemand über meinen Zustand. Und ich denke, sowas ist auch im Korintherfall gewesen. Das war eine sehr stolze Gemeinde, obwohl da vieles nicht in Ordnung ist, wie wir aus den Briefen von Paulus wissen. Im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus im Kapitel 4, Ihr seid ja so satt und selbstzufrieden. Ihr haltet euch für so reich, dass ihr anscheinend nichts mehr braucht. Ihr bildet euch ein, schon jetzt herrschen zu können, als ob Christus bereits wiedergekommen wäre. Uns braucht ihr dabei nicht. Klingt das so ein bisschen wie das Sendschreiben an Laodicea? Ich denke schon. Und dann schreibt er weiter, Kapitel 5. Man hört überhaupt schlimme Dinge von euch. Ihr duldet eine derartige sexuelle Unmoral in der Gemeinde, wie sie nicht einmal unter gottlosen Völkern vorkommt, dass nämlich einer mit seiner Stiefmutter zusammenlebt. Und dann seid ihr noch eingebildet. Ihr sollt viel mehr traurig sein und den, der so etwas getan hat, aus eurer Gemeinschaft ausstoßen. Die Sünde ist akzeptiert worden. Niemand hat sich da aufgeregt, niemand hat was gesagt. Man hat gut damit gelebt. Und die Geschwister, wir wissen, die haben viel darüber geredet, welche Gaben die wichtigsten sind. Die haben vielleicht ein bisschen auf andere, die keine Gaben hatten, herabgesehen. Und niemand hat über Sünde geredet. Und Jesus warnt uns davor, dass wir unsere Fehler nicht auch akzeptieren sollen und uns damit abfinden sollen. Wir sollen keinen weltlichen Maßstab bei uns selber anlegen und den biblischen bei Geschwistern. Und wir haben das auch ein bisschen in der Bibelstunde heute früh erwähnt. Wir leben in einer Zeit, wo Minderheiten und Randgruppen, und ich sage bewusst Minderheiten und Randgruppen, weil das nur eine kleine Menge ist, aber die machen so viel Lärm und Gedöns, dass man denkt, hey, man ist der Einzige, der hier anderer Meinung ist, und man getraut sich kaum, irgendwie zu sagen, das ist aber Sünde. Es ist relativ einfach, gerade mit Internet und den Medien heute, irgendwo eine Meinung zu finden, mit der ich meine eigenen Fehler entschuldigen kann. Aber ich denke, das ist der Anfang von geistlicher Blindheit, wenn wir so handeln. Wenn wir uns abfinden mit unseren Fehlern und sagen, ist schon irgendwie okay und es ist nicht so gemeint, dann rückt Gottes Maßstab in den Hintergrund. Niemand fragt mehr, was sagt Gott dazu. Und dann der nächste Schritt zur Blindheit ist dann so eine geistliche Kurzsichtigkeit. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott, der Herr, sieht aber das Herz an. Und ich denke, wir als Christen sollten diese Sichtweise teilen. Wir sollten weiter sehen als nur das, was direkt vor Augen ist. Das wird ziemlich schwer, wenn wir kein Interesse an Gottes Wort haben, wenn das in den Hintergrund rückt. Und ich bin der Meinung, es ist eigentlich fast unmöglich, geistlich zu sehen, ohne sich mit der Bibel zu beschäftigen. Ohne Gottes Wort, da wird geistliches Sehen getrübt. Ich kann das eigentlich gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Man glaubt vielleicht an Gott und man kennt auch die Geschichten und Kernaussagen in der Bibel, aber vieles nimmt man nur noch verschwommen wahr, man kann sich dunkel erinnern. Ich denke, ich habe das schon mal gesagt, ich habe zu Hause viele Krimis und so Abenteuerromane und wenn ich die nach 3-4 Jahren oder so wieder zur Hand nehme, dann habe ich vergessen, wie war das jetzt, wer war der Täter oder sowas. Und wenn ich das lese, kommt das sofort wieder, denke ich, ah ja, so war das. Aber ich habe das erstmal vergessen. Dass, wenn man mich nicht damit beschäftigt pro Jahre, dann vergisst man das. Und ich denke, mit der Bibel ist es genauso. Man kann sich dunkel erinnern, es ist noch ein bisschen was da, aber Details vergisst man. Was man visuell wahrnimmt, das prägt sich viel besser ein, als etwas akustisch nur aufgenommen ist. Und ich denke, mit unseren geistlichen Augen, das müssen wir sehr schulen, dass das sich genauso einprägt. Und die Bibel warnt uns nicht umsonst vor der Lust der Augen. Und da sind die physischen Augen gemeint. Unsere geistlichen Augen müssen wirklich geschult sein, damit die Wahrnehmung damit sich genauso gut in unser Gehirn einprägen, wie das, was wir mit unseren Augen im Kopf sehen. Eva hat nur die Frucht vor Augen gehabt und hat gesehen, das ist eine Lust, daran zu essen. Und hat da reingebissen. Das Volk Israel hat gesehen, die anderen Völker um uns, die haben Könige, wir wollen auch einen haben. Lot hat die saftigen grünen Wiesen gesehen, habe gesagt, dort will ich hin, da werden meine Kühe sein. Samson hat die schöne Frau gesehen aus einem anderen Volk, hat gesagt, Mensch, die will ich haben. Und die Menschen zur Zeit Noahs, die haben gegessen und getrunken, haben aber nicht gesehen, haben nichts von der Flut gesehen, von der Noah geredet hat. Die war weit weg. Das sind Beispiele, in denen Menschen nur das gesehen haben, was direkt vor Augen war. Keiner hat geistlichen Weitblick gezeigt. Und wir wissen alle, keins von diesen Beispielen ist gut ausgegangen. Und als Petrus auf Jesus geblickt hat, als er ihn gesehen hat, da konnte er auf dem Wasser gehen. Als er dann aber die Wellen um sich herum gesehen hat, ist er untergegangen. Und ich denke, so kann uns das auch gehen, wenn wir denken, es ist noch weit weg, bis Jesus wiederkommt, oder wenn wir Gottes Wort weit wegschieben, dann können wir nur Fragmente erkennen. Wenn wir denken, das ist nicht so schlimm, dann werden wir untergehen. Dann sehen wir vielleicht, was sich der Nachbar alles Neues kauft, aber wir sehen nicht, was es für Noten der Welt gibt. Wir sehen vielleicht den Spaß, den andere Leute mit ihrer Lebensweise haben, aber wir haben keinen Blick für die Freude, die auf uns einmal wartet. Wir sehen, was vor Augen ist, aber Gottes Wahrheit ist nur noch verschwommen. Und wenn bei uns die Augenkrankheit schon so weit fortgeschritten ist, dann sollten wir mal uns auf grauen Star untersuchen lassen. Und das ist eine Krankheit, die hat nichts mit dem Vogel zu tun. Das kommt, habe ich extra gelesen, das kommt von Star. Die Augenlinse verliert dabei an Elastizität und etwas ist hart geworden. Und heute kann man das mit einer Operation die oberste Schicht entfernen und dem entgegenwirken. Aber zur damaligen Zeit ist darauf kurz die Blindheit, die absolute Blindheit erfolgt. Irgendwas am Auge hatte sich verhärtet und man konnte nicht mehr sehen. Und ich denke, von so einem geistlichen grauen Star waren auch zum Beispiel der Priester und der Levit betroffen, die an dem überfallenen Verletzten vorbeigegangen sind. Die sind in Jerusalem gewesen, wieder heimgelaufen und vielleicht waren die gerade im Tempel und haben sich gefreut, wie nah die Gott sein konnten. Die konnten weiter vordringen ins Allerheiligste, wo Gott ist, vielleicht als andere Menschen. Und vielleicht haben die sich gefreut, wie die bevorzugt sind von Gott. Aber in dem Moment, wo die da vorbei sind, waren die Gott ganz weit fern. Die haben überhaupt nie gottlos gehandelt. Etwas war hart bei ihnen geworden. Der Pharisäer, der Samariter, der da vorbeigegangen ist, der hat tiefes Mitleid gehabt. Und er hat geholfen. Er hat das Elend des Verletzten gesehen. Und über die Pharisäer schreibt Johannes in seinem Evangelium Kapitel 12, obwohl Jesus so viele Wunderzeichen vor den Menschen getan hatte, glaubten sie ihm nicht. Es sollte nämlich so kommen, wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wer erkennt, dass Gott hinter diesen mächtigen Taten steht? Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch Folgendes vorausgesagt hat. Er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz hart gemacht. So kommt es, dass ihre Augen nicht sehen und ihr Herz nichts versteht und sie nicht umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Jesaja sprach hier von Jesus, denn er hatte seine Herrlichkeit gesehen. Dennoch glaubten sogar von den führenden Männern viele an Jesus. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht öffentlich dazu, denn sie befürchteten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Ihr Ansehen bei Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung von Gott. Was Gott denkt, ist egal geworden. Gott spielt keine Rolle mehr. Und obwohl sie all die Zeichen und Wunder gesehen haben, wollen sie nicht auf Gott hören. Das Ansehen bei Menschen ist viel wichtiger geworden als Anerkennung bei Gott. Und eine Verhärtung des Herzens verhindert ihren geistlichen Blick. Es ist nicht verwunderlich, wenn vom Pharao der König, der Gottes Volk unterdrückt hat, wenn der die Wunder gesehen hat, die Mose getan hat und sein Herz verhärtet, ist eigentlich verständlich. Aber jetzt wird genau das Gleiche von der religiösen Elite von Israel gesagt. Die haben ihr Herz verhärtet, obwohl die so viele Wunder und Zeichen gesehen haben. Und die Bibel nennt sie blinde Blindenführer. Und an den Pharisäern und auch an der Gemeinde in Laodicea, da kann man sehen, dass man sehr wohl sehr religiös und emsig sein kann. Und trotzdem ist Gott einem ziemlich egal. Es geht bloß noch um selbstgemachte Regeln, um der Sache willen. Man kann emsig sein, aber dabei trotzdem Gott vergessen. Gott soll an erster Stelle stehen, nicht irgendwie Gemeindeaktivitäten oder Gemeindeleben. Schön, wenn das ziemlich das Gleiche ist, aber es muss nicht sein. Ich hoffe, dass keiner von uns das Ziel aus den Augen verliert und ich hoffe, dass jeder von uns geistlichen Weitblick hat, dass wir alle auf das Himmlische unseren Blick richten und nicht auf das Irdische. Und darum möchte ich zum Schluss auch das mit beten für uns alle, was Paulus für die Geschwister in Ephesus gebetet hat. Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch und ich bitte den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist und ihr ihn erkennen könnt. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet.